Dieser Podcast wird präsentiert von Suica.
NZZ Akzent. In der Front in der russischen Region Kursk. Letzte Woche war der russische Präsident Wladimir Putin dort zu Besuch. Und in einem Video der Nachrichtenagentur Reuters sehen wir ihn aus einem Auto steigen. Er begrüßt seinen Generalstabschef Wassili Gerasimov mit Handschlag. Und was ungewöhnlich ist an dieser Szene, er trägt eine Uniform, Markus.
Ja, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Er hat sich in diesem Krieg noch nie eigentlich jetzt im Zusammenhang mit den Kampfhandlungen in Uniform gezeigt. Tut das auch sonst ganz selten. Er ist auch zu sehen, wie er dann in dieser Uniform in so einem geschlossenen Raum mit dem Generalstabschef und anderen Generälen sitzt und Karten studiert.
Also diese Szene hat ziemlich klar einen militärischen Anstrich.
Ja, genau. Also dass Putin in Uniform auftritt, ist schon auffällig und eigentlich auch nicht wirklich ein Zufall, denke ich.
Wieso nicht?
Ja, am Tag davor hatten sich Vertreter der USA und der Ukraine in der saudi-arabischen Stadt Jeddah getroffen und eine Abmachung über eine Waffenruhe präsentiert. Russland war nicht dabei und jetzt scheint es so, als habe Putin Stärke zeigen wollen und zeigen wollen, wir sind weiterhin im Krieg, der geht weiter, ist nicht vorbei. Und das war eigentlich so eine Art Programm, dieser Auftritt, um zu zeigen, dass er an seiner Politik festhält.
Nach dem Deal in Jeddah hatte die Welt darauf gewartet, wie Russland auf den Vorschlag der USA reagieren würde. Nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin am vergangenen Dienstag ist klar, ein Frieden liegt wohl noch in weiter Ferne, sagt Russland-Korrespondent Markus Ackeritt. Ich bin Jenny Rieger. Sag doch nochmal, Markus, bei diesem Deal in Jeddah, um was ging es da genau?
Ja, da trafen sich die Delegationen von der Ukraine und der USA. Es ging eigentlich auch ein bisschen um die Rettung dieses bilateralen Verhältnisses, weil davor ja das Treffen im Oval Office gewesen war zwischen Zelensky und Trump. Und
wo es diesen Eklat gab.
Genau, und Zelensky war jetzt da nicht vertreten, sondern seine Abgesandten trafen sich mit dem amerikanischen Außenminister Rubio und dem amerikanischen Sicherheitsberater Waltz.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate.
Und der amerikanische Außenminister hat nach dieser Vereinbarung dann dieses Statement abgegeben.
Now hopefully we'll take this offer now to the Russians and we hope that they'll say yes, that they'll say yes to peace. The ball is now in their court.
Er sagt da eben, wir haben uns geeinigt auf eine 30-tägige bedingungslose Waffenruhe. Das ist ein wichtiger Schritt hin dazu, dass nicht mehr Leute sterben in diesem Krieg. Und jetzt ist die Hoffnung da, dass Russland sich dem auch anschließt und der Ball liegt jetzt in Moskau.
I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate.
Okay, also zwischen der Ukraine und den USA wurde wieder ein versöhnlicherer Ton angeschlagen und dieser Deal gemacht für eine Waffenruhe, aber Russland musste natürlich erstmal zustimmen, damit irgendwas passiert.
Ja, Russland war ja da nicht dabei und Putin hatte dann diesen Auftritt in Uniform, so quasi als indirekte Antwort und äußerte sich dann erst 2 Tage später an einer Pressekonferenz in Moskau zu dieser Vorschlag der Waffenruhe und äußerte dann auch sofort seine Zweifel daran. Er lehnte das jetzt nicht rundweg ab, aber er stellte neue Bedingungen und bekräftigte die Position, die Russland immer schon vertreten hat, nämlich dass es um einen langfristigen Frieden gehen müsse und dass dafür die Voraussetzung sei, dass die ursprünglichen Gründe dieses Konflikts angegangen würden.
Was für Gründe, was meint er damit?
Ganz grundsätzlich, Putins Vorstellung ist, dass die Ukraine nicht als eigenständiges Land funktionieren soll, dass sie eben nicht eine eigenständige Außenpolitik mit Ausrichtung auf den Westen haben darf, sondern Russland freundlich sein soll. Und zusätzlich geht es auch um innenpolitische Fragen, eben darum, wie Russischsprachige in der Ukraine behandelt werden. Mhm. Und das ist eigentlich das, was das Ziel ist, eine Ukraine, die unterworfen ist eigentlich dem Kreml und der russischen Außenpolitik. Vor diesem Hintergrund gibt es dann eben auch sehr grundsätzliche Forderungen Putins, wie es überhaupt zu einer Waffenruhe kommen können soll.
Welche denn?
Ja, die hat er letzten Sommer schon dargelegt, nämlich, dass sich die Ukraine vollständig zurückzieht aus diesen vier ostukrainischen Regionen, die Russland im Herbst 2022 annektiert hat. Also auch aus den Teilen dieser Regionen, die Russland gar nie erobern konnte. Und dass die Ukraine zusichern soll, dass sie nie in die NATO eintritt und eben auch eine russlandfreundliche Politik verfolgen wird und dass dann auch Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden.
Also Markus, es war eigentlich schon lang bekannt, dass Putin ziemlich klare Bedingungen stellt für eine Waffenruhe in der Ukraine und irgendwie erwartbar, dass er nicht viele Zugeständnisse machen würde. Am vergangenen Dienstag hat dann das viel erwartete Telefonat zwischen Trump und Putin stattgefunden. Und im Anschluss äußert sich Trump dazu in einem Interview bei Fox News. Er sitzt da in Anzug und roter Krawatte in einem Raum des Weißen Hauses auf einem Stuhl gegenüber die Fernsehmoderatorin Laura Ingraham.
I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things.
Und ja, er redet da so ein bisschen in typischer Trump-Manier, würde ich sagen. Er sagt, es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen. Fast 2 Stunden hat es gedauert. Wie würdest du das interpretieren? Ist dieses Gespräch gut gelaufen für Trump?
Ja, er eiert da so ein bisschen rum, sagt zum Beispiel diesen Satz, den er ständig wiederholt, der Konflikt oder dieser Krieg hätte eigentlich nie stattfinden dürfen und er wäre auch nie ausgebrochen, wenn er Präsident gewesen wäre vor 3 Jahren und sagt, es sei eben eine sehr komplizierte Situation. Damit versucht er auch dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass eben das Ziel, das er vermutlich hatte vor diesem Telefonat, nicht erreicht hat, nämlich von Putin die Zusicherung zu bekommen, dass er eben trotzdem zu so einer 30-tägigen Waffenruhe zustimmt und seine Bedingungen fallen lässt oder abschwächt. Und Trump sagt dann auch, es sei nicht über amerikanische Militär- oder westliche Militärhilfe an die Ukraine gesprochen worden. Und das ist auch, steht im Widerspruch zu dem, was der Kreml in seiner Pressemitteilung nach dem Telefonat veröffentlicht hat, wo explizit davon die Rede war, dass westliche Militärhilfe eigentlich ein No-Go sei für eine Waffenruhe.
Also dieses Gespräch ist für Trump nicht so gut gelaufen, wie er das vielleicht gerne darstellen möchte in diesem Interview.
Ja, das ist schon sehr stark meine Vermutung. Ja, er hat ja auch davon abgesehen, dann unmittelbar danach einen Presseauftritt zu machen. Er schrieb nur was auf seinem Social-Media-Kanal und es gab die offizielle Pressemitteilung des Weißen Hauses, aber er äußerte sich selbst dann erst in diesem Fox News-Interview dazu.
Und auf russischer Seite, glaubst du, Putin ist zufrieden mit dem Verlauf dieses Gesprächs?
Ja, ich denke schon. Also die Russen können eigentlich zufrieden sein. Ich denke, das entspricht durchaus dem, was sie erreichen wollten. Denn Russland hat ja an diesen Bedingungen festhalten können, die Putin schon am Donnerstag vor einer Woche gestellt hatte. Nämlich, da geht es darum, dass die Ukraine während dieser Waffenruhe keine weiteren Truppen mobilisieren darf, keine Truppen ausbilden darf, dass sie auf diese Militärhilfe und Geheimdienstinformationen aus dem Westen verzichten müssen. Und Trump hat dem nicht nachgegeben, aber Putin musste auch nicht nachgeben. Mhm. Und stattdessen haben sie sich ja geeinigt auf eine Art Minimalversion, nämlich darauf, dass die Energieinfrastruktur für 30 Tage nicht angegriffen werden soll. Und auch damit kann Putin eigentlich sehr gut leben, denke ich.
Also sowohl die ukrainische als auch die russische Energieinfrastruktur wird nicht angegriffen. Davon hat Russland ja auch was.
Ja, ich meine, diese das, was Sie jetzt ausgehandelt haben, diese 30-tägige Waffenruhe für Energieinfrastruktur, die ist eigentlich so eine Art Trostpreis vielleicht für Trump. Also es ist trotzdem eine etwas zustande gekommen, aber es hilft eben beiden Seiten. Die Ukraine leidet sehr stark unter dem russischen Beschuss ihrer Energieinfrastruktur. Und für Russland war es auch recht schmerzhaft, dass die Ukraine immer besser darin wurde, mit Drohnen russische Raffinerien auch relativ weit im Hinterland anzugreifen und diese Raffinerien dann für Wochen zum Teil außer Betrieb zu setzen.
Ist jetzt vielleicht kein atemberaubendes Ergebnis von diesem Telefonat, aber immerhin?
Ja, sonst gab es aber jetzt ja nicht so viel, worauf sie sich geeinigt haben. Wobei das Interessante vielleicht noch daran ist, dass eben manches auch gar nicht die Ukraine betrifft, sondern insgesamt das bilaterale Verhältnis. Und das, denke ich, ist auch etwas, womit Putin ganz glücklich sein kann, weil ihm gerade diese Zusammenarbeit oder das Potenzial der Zusammenarbeit mit den USA eigentlich vielleicht sogar noch fast wichtiger ist als ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine. Und wenn man das so ein bisschen als getrennte Gesprächskanäle voranbringen kann, ist ihm da auch geholfen. Ja, Russland kann sich auch so noch besser darstellen als Macht, die auch in anderen regionalen Konflikten beigezogen werden soll.
Hast du da ein Beispiel für solche bilateralen Themen?
Ja, zum Beispiel haben Sie über den Nahen Osten gesprochen und dann so als Zückerchen so ein bisschen vielleicht gab es noch den Vorschlag, dass man Eishockeyspiele zwischen Spielern der NHL und der russischen KHL macht.
Aha.
Ich glaube, das kommt beiden so ganz entgegen und Putin ist ja ein Eishockey-Fan, spielt das selber und ist auch daran interessiert, wenn Russland wieder in internationale Sportwettkämpfe eingebunden wird.
Das klingt irgendwie fast ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich, so im gleichen Zuge über die Ukraine und eine mögliche Waffenruhe zu reden und dann über Eishockey.
Ja, genau, das stimmt. Aber ich glaube, es zeigt mindestens aus russischer Sicht gar nicht so schlecht die Prioritäten. Das geht eben tatsächlich auch um solche Dinge wie das bilaterale Verhältnis, Wirtschaft, Sport, um darum, dass man sich wieder näher kommt mit den USA, aber gar nicht unbedingt diesen Krieg so in den Vordergrund stellt.
Wir sind gleich zurück. In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit.
Sie ist jeden Tag belagert worden aufgrund von dem. Es ist ein bisschen Mobbing reingegangen.
Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks. Überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Gut, wo stehen wir dann in Sachen Ukraine? Also Putin hat ja, das haben wir jetzt schon gehört, im Vornherein schon ziemlich klar gemacht, dass er von seiner Position jetzt nicht großartig abrücken will. Und das ist jetzt auch so gekommen, oder? Also er hat in diesem Telefonat mit Trump da keine großen Zugeständnisse gemacht. Also ein Kompromiss wird schwierig, scheint's.
Ja, ich denke auch, ja. Es ist aber, eigentlich war das fast von Anfang an recht klar, weil halt Trump diesen Frieden unbedingt will und Putin nicht so unbedingt. Und ja. Putin möchte einfach diese Situation mit dem ihm gewogenen Trump ausnutzen. Deshalb sagt er jetzt auch nicht brüsk Nein zu Friedensgesprächen, sagt auch nicht brüsk Nein zu dieser Waffenruhe, aber halt stellt solche Bedingungen, die dann eher zur Verzögerung beitragen und die kommt ihm im Kriegsgeschehen durchaus gelegen. Interessant ist auch, dass jetzt in diesen Pressemitteilungen gar nicht mehr von dem geplanten Treffen die Rede ist, das mal eigentlich von beiden Seiten für sehr wichtig gehalten wurde. Ich denke, das ist auch weiter bei beiden im Hinterkopf, aber offenbar war jetzt da doch irgendwie das nicht so opportun, das ins Zentrum zu stellen.
Ja. Wie würdest du das interpretieren? Ist das jetzt schon irgendwie eine Abkühlung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland?
Ja, schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich eine Abkühlung ist. Es ist auf jeden Fall eine Verlangsamung dieses Prozesses und dadurch ja auch etwas, was Trump wahrscheinlich nicht so ganz passt, weil er ja so möglichst schnell vorangehen will. Und von daher, ja, vielleicht sind sie einfach ja in der Realität jetzt angekommen.
Also abschließend kann man jetzt sagen, Putin hat erstmal gewonnen oder hat zumindest die Oberhand?
Ja, er will halt schon zeigen, dass eigentlich er da am längeren Hebel ist. Und natürlich kommt es jetzt auch darauf an, was die USA weitermachen, wie sie vorgehen, ob sie dann vielleicht doch russische Bedingungen erfüllen. Ich meine, es geht da auch um Territorien, über die jetzt hier nach diesem Telefonat gar nicht mehr konkret gesprochen wurde. Aber das ist auch ein Thema, das ja für eine endgültige Friedenslösung dann sehr wichtig ist. Und zu was da die USA bereit sind, das wird man dann sehen. Sie können auch dann den Druck auf die Ukraine verstärken, diese russischen Bedingungen zu akzeptieren oder eben auf Putin einwirken. Aber da sind ihnen, glaube ich, doch dann am Schluss die Hände ein bisschen gebunden. Es wirkt einfach nicht so richtig.
Ja, also mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Sachen so entwickeln, glaube ich, werden wir da wahrscheinlich ganz bald schon wieder drüber sprechen. Markus Ackeret, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Das war unser Akzent mit Russland-Korrespondent Markus Ackeret. Ich bin Jenny Rieger. Bis zum nächsten Mal.